mein Name ist Sebastian Ostrich und ich begrüße Sie herzlich zur 4. Folge von 15 Minuten Hegel. Das Thema der heutigen Sendung ist Immanuel Kants philosophische Revolution und ihre Auswirkung auf Hegels Denken. Auch wenn Hegel selbst zu einem Giganten der Geisteswelt geworden ist, so stand er am Anfang seiner Karriere doch auf den Schultern anderer großer Denker, insbesondere auf den Schultern des philosophischen Titanen Kant. Wir können auch sagen, dass Hegels Denken von zwei Revolutionen bestimmt war. Erstens der politischen Umwälzung der Französischen Revolution, von der in der letzten Sendung die Rede war. Und zweitens von der philosophischen Revolution der Denkungsart, die von Kant ausging. Und um diese soll es nun gehen. Ich möchte Ihnen dazu wieder ein paar ausgewählte Passagen aus meinem Buch Hegel, der Weltphilosoph, vorlesen. Heute aus dem 4. Kapitel, das den Namen trägt, der Alleszermalmer. Was ist das Sein? Was ist das Wesen der Dinge? Gibt es eine unsterbliche Seele? Einen vollkommenen Schöpfergott? Mit diesen Fragen hat die abendländische Metaphysik über 2000 Jahre gerungen, scheinbar vergeblich. Denn noch immer und immer wieder aufs Neue treibt das Gespenst des Skeptizismus seinen Spuk. Der Schotte David Hume brachte in seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand von 1748 gar den Glauben an das Prinzip von Ursache und Wirkung ins Wanken. Was bitteschön, so Humes Frage, berechtigt uns eigentlich von Ursache und Wirkung zu sprechen? Die Erfahrung vielleicht? Wohl kaum. Denn Kausalität selbst ist nicht sinnlich erfahrbar. Alles, was sich uns in der Wahrnehmung bietet, ist ein bloßes Nacheinander von Sinneseindrücken, ein Vorher und Nachher. Die besondere Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, die wir unter Kausalität verstehen, ist selbst nicht wahrnehmbar. Was ist dann aber mit dem menschlichen Wissen um die Gesetze der Natur? Was mit der gesetzmäßigen Verknüpfung aller Ereignisse? Das alles sind nur unsichere Vorhersagen über die Zukunft auf Basis des bisher Geschehenen. Von Gesetzen und Wissen im eigentlichen Sinne kann keine Rede sein. Auf die vom Skeptizismus Humes leer gefegte philosophische Bühne tritt 1781 Immanuel Kant mit seiner Kritik der reinen Vernunft. Der alles zermalmende Kant, wie der Königsberger Professor später vom jüdischen Aufklärungsphilosophen Moses Mendelssohn genannt worden ist, nimmt den Skeptizismus Humes ernst. Mehr sogar. Es ist Hume, der Kant erst aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt hat. Die alte vorkritische Metaphysik ist für Kant nicht zu retten. Eine von unseren Sinnen vollkommen losgelöste Erkenntnis kann es nicht geben. Alle Begriffe und Kategorien, die die alte Metaphysik bemüht hat, um dem Universum durch bloße Gedankenkraft seine Geheimnisse zu entlocken, führen nur zu leeren Hirngespinsten. Wir müssen uns zudem von dem Gedanken lösen, dass der Mensch der Natur ihre Gesetzmäßigkeiten ablesen könnte. So viel, darin ist sich Kant sicher, folgt aus Humes skeptischen Überlegungen. Aber anders als Hume hält Kant objektive Erkenntnis dennoch für möglich. Wir müssen nur eine andere, neue philosophische Perspektive auf das Erkenntnisgeschehen einnehmen. Kants genialer Einfall lautet: Was, wenn nicht die Natur dem Menschen ihre Gesetze aufdrückt, sondern die Gesetze der Natur aus der menschlichen Subjektivität entspringen? Genau so muss es Kant zufolge sein, wenn es zwischen dem eitlen Glasperlenspiel der alten Metaphysik und dem zerstörerischen Skeptizismus einen Raum für Erkenntnis, Wissen und Wahrheit geben soll. Die alte Metaphysik wollte Erkenntnisse über die Objekte gewinnen, ohne dass sie hinreichende Klarheit über das erkennende Subjekt und den Zusammenhang von Subjekt und Objekt erlangt hätte. Für Kant ist klar, ein Objekt ist nur ein Objekt, wenn es dies für ein Subjekt ist. Objekte sind im Wortsinne Gegenstände, also Dinge, die einem Subjekt entgegenstehen, oder umgekehrt formuliert, ohne Subjekt kein Objekt. Und das Subjekt ist beim Erkennen nicht bloß passiv wie ein Spiegel, sondern zugleich aktiv und formgebend. Hume hatte recht, wenn er meinte, Kausalität sei keine wahrnehmbare Eigenschaft der Dinge. Aber Kant entdeckt, daraus folgt nicht, dass es keine Kausalität gibt. Vielmehr gilt, Kausalität ist etwas, das von dem Erkenntnissubjekt gewissermaßen in die Welt hineingelegt wird. Am Beispiel der Kausalität zeigt sich, dass die Ordnung der Welt dem Subjekt selbst entspringt. Wenn wir also herausfinden wollen, wie Erkenntnis möglich ist, dann müssen wir die im Subjekt selbst liegenden, aber dennoch objektiv gültigen Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis ausfindig machen. Diese These, dass die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis von Objekten im Subjekt zu finden sind, ist der Kern von Kants transzendentalem Idealismus. Wenn es nun aber wir, die Menschen sind, die der Welt ihre kausale Struktur verleihen, heißt das im Umkehrschluss nicht auch, dass die Welt nur für uns kausal strukturiert ist? Was ist denn mit der Welt an sich? Diese Frage ist für Kant die Wurzel allen metaphysischen Übels, weil sie unterstellt, es ließe sich ein Ding an sich, ein Objekt ohne Subjekt denken. Ein solches Ding an sich ist aber gerade kein Gegenstand möglichen Wissens, sondern bestenfalls ein Grenzbegriff, also etwas, mit dem wir uns die Grenzen unserer Erkenntnis klar machen können. Wir wissen nicht und können nicht wissen, was die Dinge an sich sind, sondern nur, wie die Gegenstände für uns erscheinen. Sobald wir etwas Gehaltvolleres über das Ding an sich aussagen wollen, wird es zum metaphysischen Unding. Erkenntnis besteht nach Kant immer aus einem Zusammenspiel zweier Faktoren, nämlich Anschauungen einerseits und Begriffen andererseits. Die Anschauungen entstammen unserer Sinnlichkeit, die Begriffe entspringen unserem Verstand. In der Sinnlichkeit sind wir passiv, in jeder Anschauung wird es uns etwas in Raum und Zeit gegeben, und doch ist auch hier schon das Subjekt im Spiel, denn Raum und Zeit sind eben die Grundformen unserer Anschauung. Sie werden vom Erkenntnissubjekt gestiftet. Ob die Dinge an sich räumlich und zeitlich sind, darüber können wir nicht sagen. Wir wissen nur, dass alles für uns in Raum und Zeit erscheinen muss. Anschauung allein macht aber noch keine Erkenntnis. Es muss auch immer der Verstand seinen Beitrag leisten. Dieser Beitrag besteht darin, die Anschauungen unter Begriffe zu bringen. Die allergrundlegendsten Begriffe nennt Kant Kategorien. Zu ihnen gehört etwa auch die von Hume unter Beschuss genommene Kausalität. Die Art und Weise, wie der Verstand die Welt strukturiert, ist ihm nicht von außen aufgezwungen. Im Gegenteil, der Verstand formiert die Gegenstände von sich aus. Kant nennt das Spontanität. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir als Individuen willkürlich entscheiden können, wie wir die Welt denken wollen. Kant ist nicht Pippi Langstrumpf. Die Welt ist von objektiven, unveränderlichen Gesetzen bestimmt, aber diese Gesetze entstammen nicht der Welt selbst, sondern dem erkennenden Subjekt. Nur wo beides zusammenkommt, Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Begriff, gibt es Erkenntnis, denn, so das berühmte Zitat Kants, ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Damit hat sich auch die uralte metaphysische Suche nach Gott und einer unsterblichen Seele erledigt. Schließlich bewegen wir uns bei diesen Themen im anschauungsfreien Raum. Der Erkenntnis ist hier eine Grenze gezogen, der Alleszermalmer hat zugeschlagen. Die große Innovation Kants besteht darin, das Subjekt als aktive und gestaltende Instanz der Erkenntnis bestimmt zu haben. Das Subjekt, von dem hier die Rede ist, darf allerdings nicht mit unserer biografischen Person verwechselt werden. Es ist vielmehr diejenige Ich-Instanz, die hinter jeder biografischen Person steckt und die Kant die transzendentale Einheit des Selbstbewusstseins nennt. Wir stoßen auf dieses transzendentale Ich, wenn wir von allen konkreten Eigenschaften unseres realen Ich abstrahieren. Stellen wir uns dazu vor, wir würden zum Beispiel verursacht durch einen Unfall unter filmreifer Amnesie leiden. Nicht nur haben wir unseren Namen vergessen, sondern unsere gesamte Lebensgeschichte. Auf die Frage des Arztes, wer wir sind, können wir nur antworten, ich weiß es nicht. Das in diesem Satz auftretende Ich ist gewissermaßen unser nacktes Selbstbewusstsein. In ihm ist alles, wovon wir überhaupt ein Bewusstsein haben, zu einem Bewusstsein verknüpft. Es ist das Ich, das wir niemals wegdenken können, ohne unser Bewusstsein damit selbst zum Verschwinden zu bringen. Das transzendentale Ich ist der höchste Punkt, an dem Kants Erkenntnistheorie aufgehängt ist. Das transzendentale Ich hält alles, was ins Bewusstsein dringt, und damit auch alle Erkenntnis zusammen. Kants Kritik der reinen Vernunft hat das Subjekt in Sachen Erkenntnis zum geheimen Herrscher über die Objekte gekrönt. Ihre Gesetze verdanken sie ihm. 4 Jahre später, 1785, erscheint die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 1788, im Jahr von Hegels Eintritt in das Stift, folgt schließlich die Kritik der praktischen Vernunft. Diesen beiden Schriften macht Kant deutlich, dass das Subjekt nicht nur im Reich der Natur, sondern auch im Reich der Moral der Gesetzgeber ist. Nicht Gott oder die Gesellschaft bestimmen, was moralisch gut ist, sondern das autonome Subjekt. Wann aber ist das Subjekt autonom? Nun, nicht autonom, sondern fremdbestimmt ist es, wenn es seinen Neigungen erlaubt, den Ton anzugeben. Um autonom zu sein, muss das Subjekt als Vernunftwesen agieren. Die Vernunft aber strebt nach dem Allgemeingültigen und Unbedingten. Moralisch ist daher nur, wer seinen Willen nach Grundsätzen, Maximen bestimmt, die bedingungslos für alle Vernunftwesen gelten können. Das ist die Entdeckung des kategorischen Imperativs. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Für die jungen Stiftler von Hegels Generation ist die kantische Philosophie ein gewaltiges Versprechen. Sie kündet vom Aufbruch zu einem neuen Denken, das Subjektivität, Freiheit und Vernunft in den Mittelpunkt stellt. Sie verspricht damit zugleich den Ausbruch aus den dogmatischen Gedankenkerkern, in die man als Student in Tübingen gesperrt ist. Auch am Tübinger Stift gründet sich ein Kantkreis, an dem Hegel allerdings nicht teilnimmt. Lieber will er sich intensiver Rousseau widmen. Am Kantkreis beteiligt sind aber zwei von Hegels engsten Freunden, mit denen er auch auf seinem weiteren Lebensweg eng verbunden bleiben wird, Friedrich Hölderlin und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Der gleichaltrige Hölderlin kommt wie Hegel im Jahr 1788 ans Stift. Schelling stößt erst 2 Jahre später dazu. Selbst unter den vielen Hochbegabten am Stift sticht Schelling, der gerade mal 15 Jahre alt ist, als er sein Studium aufnimmt, als frühreifes Genie hervor. Alle drei werden tiefe Spuren in der Geistesgeschichte hinterlassen. Hölderlin als Dichter, Schelling und Hegel als Philosophen. Dass diese drei als Stubengenossen und Freunde in Tübingen zusammengefunden haben, gilt daher nicht umsonst als eine einzigartige Fügung der Geistesgeschichte, wie Manfred Frank das ausgedrückt hat. Für Hegels Auseinandersetzung mit Kant dürften die beiden Freunde eine wichtige Rolle gespielt haben. Schon allein, um den von Kant begeisterten Freunden als Diskussionspartner zu dienen, musste Hegel sich mit dessen Philosophie vertraut machen. So stark die Anziehungskraft der kantischen Revolution auch war, sie konnte die philosophischen Sehnsüchte der drei Freunde letztlich nicht restlos stillen. Denn auch wenn Kants Philosophie auf den ersten Blick wie eine Verherrlichung von Freiheit und Vernunft wirkt, so hat sie auch ihre Schattenseite. Bei näherer Betrachtung tut sich innerhalb der kantischen Philosophie nämlich ein Abgrund des Nichtwissens auf. Wie die Dinge an sich sind, können wir schließlich ihr zufolge nicht wissen. Schlimmer noch, wir selbst scheinen uns auf ewig ein Rätsel bleiben zu müssen, sind uns selbst nur eine Erscheinung. Das Subjekt an sich unerkennbar. Ja, selbst die über allem thronende Freiheit steht bei genauerem Hinsehen auf wackeligen Beinen. Denn auch all unser Tun ist für uns Erscheinung und unterliegt als solche den Gesetzen der Natur. Für die Freiheit, die darin besteht, unserem Willen spontan eine Handlung entspringen zu lassen, ist in der kausal determinierten Erscheinungswelt kein Platz. Es ist allein das Phänomen der Moral, das uns zur Annahme der Freiheit zwingt. Weil wir moralischen Forderungen ausgesetzt sind, müssen wir zumindest so tun, als ob wir frei wären. Denn die Moral konfrontiert uns mit der Pflicht, das heißt mit dem, was uns als Vernunftwesen zu tun geboten ist. Moralische Gebote ergeben aber nur für freie Wesen Sinn. An Hunde etwa kann man Befehle oder Kommandos, aber keine Gebote richten. Sie dürfen das zu Hause gerne mal ausprobieren. Wäre unser Handeln gänzlich fremdbestimmt, könnte es auch für uns keine Pflichten geben. Für die Forderung der Moral müssen wir also frei sein. Als freie Wesen wiederum müssten wir einer anderen Sphäre als dem durch die Naturgesetze determinierten Reich der Erscheinungen angehören. Wissen allerdings können wir nur von diesem. Das unerkennbare Ding an sich auf der einen, die Erscheinungen auf der anderen Seite, das ist der Hauptdualismus der kantischen Philosophie. Er ist aber nicht der einzige. Subjekt und Objekt, Anschauung und Begriff, Sinnlichkeit und Verstand, kausale Notwendigkeit und Freiheit, Neigung und Pflicht, sie alle stehen sich bei Kant gegenüber, ohne erfolgreich in eine höhere Einheit überführt werden zu können. Mancher Kant-Leser ist daran verzweifelt. Zu den berühmtesten Opfern zählt Heinrich von Kleist, den die Kant-Lektüre nach eigenem Bekunden in eine geradezu existenzielle Krise gestürzt hat. Und soweit sollte es eigentlich beim Kant-Studium und wahrscheinlich auch beim Hegel-Studium nicht kommen. Wobei, man könnte auch sagen, dass es eigentlich bei jeder echten Philosophie zu einer existenziellen Krise, einer existenziellen Umwälzung kommen sollte. Wie dem auch sei, so schlimm wie Kleist ist es Hegel und seinen beiden Freunden nicht ergangen. Statt an Kant zu verzweifeln, haben sie sich im Laufe ihrer Karrieren daran gemacht, mit Kant über Kant hinauszugehen. Entscheidend für den Erfolg dieses Vorhabens war nicht zuletzt, dass sie schon als Studenten mit der Philosophie Spinozas in Kontakt gekommen sind. Ja, so viel zum heutigen Thema Kant und Hegel. Im nächsten Video möchte ich dann etwas das Verhältnis von Spinoza und Hegel beleuchten. Falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, schreiben Sie bitte unbedingt einen Kommentar oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse finden Sie in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie bitte ein Like, teilen Sie es und abonnieren Sie unbedingt auch den Kanal, damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.